Ja, moin Leute, hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herz, das bin ich ja, Malzahn. Malzahn!
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 Willkommen beim Format Die Kommune der Freiheit. Vorwort und Prolog. Ein amüsant, sarkastisch, ironisches Hörspielerlebnis von Herrn Malzahn und ChatGPT. Danke, ChatGPT-4. Schließt die Augen und taucht ein in eine absurde Kommunenwelt voller Geheimnisse und Abenteuer. Bereitet euch vor, denn die Spannung steigt und wenn die Ohren gespitzt sind, kann die Reise beginnen. Die nachfolgende Geschichte ist rein fiktiv und jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen, lebendig oder verstorben, sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Vorwort. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie würde eine Kommune aussehen, die unter der Führung von jemandem wie Rainer gegründet und geleitet wird? Eine Grundidee, die scheinbar als idealisierter Traum absoluter Freiheit und Unabhängigkeit beginnt und doch unweigerlich an Rainers eigenen Grenzen zerschellen muss. Diese merkwürdige Fragestellung war der Ausgangspunkt meiner Reise in die absurde Welt von Rainers Vorstellungen. Doch bald wurde klar, im Zentrum steht nicht der große Gedanke von Freiheit, sondern Rainers persönlicher Drang nach Befriedigung eigener Wünsche. Allen voran der Traum von freier Liebe, in der er, wenig überraschend, die zentrale Rolle spielt. Schon von Beginn an beschäftigte mich die Frage, wie eine solche Gemeinschaft überhaupt funktionieren könnte. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr stellte sich heraus, wie soll jemand wie Rainer, der Menschen grundsätzlich misstraut, der von Schulden erdrückt wird und dem viele mit Abneigung begegnen, jemals in der Lage sein, eine funktionierende Gemeinschaft aufzubauen? Eine Gemeinschaft, die auf Vertrauen und Zusammenhalt basiert. Werte, die Rainer weder versteht noch lebt. Was als kleine, flüchtige Idee begann, wuchs schnell über seine ursprünglichen Grenzen hinaus. Aus einer kurzen Episodenreihe wurde ein immer komplexeres Projekt. Mit jeder Folge wurde mir klarer, diese Geschichte beschreibt nicht nur Rainers absurdeste Gedankengänge, sondern spiegelt auch meine eigenen Fragen und Zweifel wider. Warum fällt es so leicht, die Probleme und Hindernisse eines solchen Vorhabens zu erkennen und so schwer, auch nur den Hauch einer Chance darin zu sehen? Und warum entgeht Rainer diese Einsicht völlig? Dieses Buch ist mehr als eine satirische Erzählung über eine vermeintliche Kommune der Freiheit. Es ist ein Spiegelbild von Rainers innerem Chaos, aber auch ein Abbild unserer eigenen Überlegungen und Träume. Es zeigt, dass Freiheit in einer Gemeinschaft immer wieder von der Realität auf die Probe gestellt wird. Es offenbart, dass manche Ideen besser in der Gedankenwelt bleiben und niemals in die Wirklichkeit überführt werden sollten. Genau wie eine Kommune, die unter Rainers Führung entstehen könnte. Ich danke allen, die mich auf dieser absurden Reise begleiten. Mit Ideen, Kritik und kreativem Input. Gemeinsam blicken wir in eine Welt, in der der Traum von Freiheit im Chaos endet und lernen dabei, über die Unvermeidlichkeit des Scheiterns zu lachen. Prolog. Skobozen im Jahre 1333. Es war ein strahlend schöner Frühlingstag, als die Sonne sanft über die Hügel des kleinen Dorfes Skobozen aufging. Die Luft roch frisch, das Gras leuchtete in einem satten Grün und ein leichter Wind trug den Duft der blühenden Wildblumen durch die schmalen Gassen. Nur eine Handvoll einfacher Häuser aus Lehm und Holz standen verstreut in der weiten Landschaft. Dazwischen gab es kleine Gärten, Felder, auf denen Getreide wuchs, und einige Hütten, in denen das Vieh der Dorfbewohner untergebracht war. Das Dorf selbst war jung, kaum 5 Jahre alt, doch schon jetzt erstrahlte es in stolzer Eintracht. In der Mitte des kleinen Platzes hatte sich eine Gruppe von etwa 12 Männern und Frauen versammelt, um den 5. Jahrestag der Gründung von Skobozen zu feiern. Der Dorfälteste, ein bärtiger Mann von gedrungener Gestalt, stand auf einem kleinen Podest und blickte über seine Leute. Er trug einen schlichten Umhang aus grobem Stoff, sein Gesicht war wettergegerbt, seine Hände zeugten von den langen Jahren der harten Arbeit.
»Ihr tapferen Menschen von Skobozen«,
begann er in einem tiefen, kräftigen Ton.
»Heute stehen wir hier, um zu feiern, dass wir seit 5 Jahren diesen Boden unser eigen nennen.«
Sein Blick wanderte über die wenigen Dorfbewohner, die aufmerksam lauschten.
»Als wir kamen, war dieses Land verwüstet und verlassen. Der große Krieg, der die Länder erschütterte, hatte nichts zurückgelassen außer verbrannter Erde und gebrochenen Herzen.«
Ein leises Murmeln ging durch die Menge. Sie erinnerten sich an die Geschichten von den Schlachten, die jenseits der Hügel stattgefunden hatten. Die Schrecken jener Zeit waren noch frisch im Gedächtnis. Viele von ihnen hatten damals ihre Dörfer verloren, ihre Familien auseinandergerissen durch den Krieg und das Elend, das er gebracht hatte.
»Doch wir haben nicht aufgegeben«,
fuhr der Dorfälteste fort.
»Mit vereinten Kräften haben wir das Land zurückerobert, Haus für Haus gebaut, Acker für Acker bestellt. 5 Jahre haben wir geschuftet und heute stehen wir hier nicht als Opfer, sondern als Schöpfer eines neuen Lebens.«
Einige Männer in der Menge nickten zustimmend und eine Frau mit einem Korb voller Kräuter begann leise zu klatschen. Bald schloss sich der Rest des Dorfes an und der Applaus füllte die kleine Lichtung.
»Und auch wenn uns die kommenden Jahre weiterhin Herausforderung bringen werden«, sagte der Dorfälteste, »so bin ich sicher, dass wir auch diese überwinden, denn wir sind ein Volk, das weiß, was es heißt zu kämpfen. Wir sind Skobozen.«
Ein freudiger Beifall folgte seinen Worten. Die Menschen hatten nicht viel, aber sie hatten einander, und das zählte in diesen unsicheren Zeiten mehr als alles Gold oder Land, das ihnen versprochen worden war. Der Dorfälteste ließ seinen Blick über die kleine Versammlung schweifen und seine Stimme senkte sich, als er das nächste Thema ansprach.
»Ihr erinnert euch sicherlich alle an den Hungerwinter vor 2 Jahren. Die Kälte war so unerbittlich, dass die Ernte verdarb, bevor wir sie einholen konnten, und die Wildtiere waren rar. Viele Nächte gingen wir hungrig zu Bett, und nicht wenige von uns glaubten, dass wir diesen Winter nicht überstehen würden.«
Die Dorfbewohner wurden still. Erinnerungen an jene eisigen Monate stiegen in ihnen auf, die Nächte, in denen sie verzweifelt versuchten, ein wärmendes Feuer am Leben zu erhalten, während ihre Vorräte zur Neige gingen. Aber sie hatten überlebt. Mit vereinten Kräften hatten sie es geschafft. Der Älteste ließ ein zufriedenes Lächeln aufblitzen.
»Doch wir haben überlebt«, sagte er mit stolzem Ton. »Nicht nur das, wir sind gestärkt daraus hervorgegangen, und in diesen Jahren sind 2 neue Leben hier in Skobozen erblüht.«
Er blickte auf die beiden Kleinkinder, die in der Mitte der Gruppe spielten, das Mädchen Elvira und der junge Hanno.
»Zwei Kinder, die uns daran erinnern, dass das Leben hier weitergeht, selbst in den schwersten Zeiten.«
Ein leises Murmeln der Zustimmung ging durch die Menge. Die Geburt der beiden Kinder war ein Zeichen der Hoffnung in den düstersten Stunden gewesen. Einige Dorfbewohner lächelten warm, als sie die spielenden Kinder beobachteten, die sich ihrer Rolle als Symbol des Überlebens und der Gemeinschaft nicht bewusst waren. Doch die Miene des Dorfältesten wurde plötzlich wieder ernst und seine Stimme nahm einen warnenden Ton an.
»So stolz wir auch auf das sind, was wir erreicht haben. Es gibt dunkle Wolken am Horizont.«
Die Dorfbewohner lauschten gespannt, als er fortfuhr.
»Vor kurzem hat der König bekannt gemacht, dass ein gefährlicher Dieb in diesen Gegenden sein Unwesen treibt. Er hat sich ins Schloss eingeschlichen und einige Kostbarkeiten aus der königlichen Schatzkammer gestohlen.
Ein Raunen ging durch die Menge und einige der Dorfbewohner tauschten besorgte Blicke aus.
Der Dieb ist gefährlich und der König hat alle Menschen angewiesen, die Augen und Ohren offen zu halten. Wer den Dieb fängt oder Hinweise zu seinem Versteck geben kann, dem ist eine große Belohnung sicher. Aber,
der Dorfälteste hob mahnend die Hand,
wer dem Dieb hilft, wird sein Leben verlieren.
Diese letzte Warnung schickte einen Schauer über die Reihen. Die Dorfbewohner wussten, dass der König in diesen Dingen nicht zimperlich war. Das Gesetz war klar und unerbittlich. In der Menge regte sich jemand und ein Mann trat nach vorne. Es war Walter, ein stattlicher Bauer mit breiten Schultern und ernstem Gesichtsausdruck.
»Mir sind letzte Nacht Vorräte gestohlen worden«, sagte er mit fester Stimme. »Ein Teil meines Getreides und etwas Fleisch aus dem Vorratsschuppen. Ich habe nichts gesehen, aber ich war mir sicher, dass jemand in der Nacht mein Anwesen betreten hat.«
Ein besorgtes Murmeln ging durch die Menge und die Leute sahen sich um. Hatte der Dieb bereits zugeschlagen? Hatte er sich etwa hier in ihrer Mitte versteckt? Der Dorfälteste runzelte die Stirn und hob die Hand, um die Menge zu beruhigen.
»Wir müssen wachsam sein«, sagte er ernst. »Wir dürfen nichts dem Zufall überlassen. Sollte jemand von euch etwas Ungewöhnliches bemerken, ein Zeichen, ein fremdes Gesicht, ungewöhnliche Geräusche in der Nacht, so meldet es sofort. Wir müssen zusammenhalten, um unser Dorf zu schützen.«
Die Dorfbewohner nickten. Ein Schatten lag nun über der Feier, die zuvor so unbeschwert begonnen hatte. Doch trotz der bedrohlichen Nachricht war klar, dass die Menschen von Skobozen bereit waren, alles zu tun, um ihr kleines Paradies zu bewahren. Keiner der Dorfbewohner ahnte, dass sie während der gesamten Ansprache von einer schwarz gekleideten Gestalt beobachtet wurden, die sich hinter einem dicken Baum versteckt hatte. Der Fremde, dessen Gesicht im Schatten der Kapuze verborgen war, lauschte aufmerksam den Worten des Dorfältesten, während ein unheilvolles Funkeln in seinen Augen lag. Dieser Mann war der Dieb, den der König suchte, derjenige, der es gewagt hatte, in die königliche Schatzkammer einzudringen und unbezahlbare Kostbarkeiten zu stehlen. Er wusste, dass die Dorfbewohner nichts von seiner Anwesenheit ahnten. Dennoch konnte er nicht bleiben, wo er war. Die Stimmen der Menschen und das gelegentliche Klingen von Waffen der Ritter, die in der Nähe patrouillierten, erinnerte ihn daran, dass sein Leben am seidenen Faden hing. Vor einigen Tagen hatte er die Abgeschiedenheit dieses Waldes gesucht, in der Hoffnung, seine Verfolger abzuschütteln. Doch die Nachrichten des Dorfältesten, die von der Jagd nach ihm berichteten, machten ihm klar, dass er nicht mehr lange sicher sein würde. Der Dieb spürte, wie die Bedrohung um ihn wuchs. In dieser engen Gemeinschaft würden die Augen und Ohren wachsam sein. Ein falscher Schritt und er würde entdeckt werden. Also entschied er, weiterzuziehen. Mit einem letzten Blick auf die Feierlichkeiten der Dorfbewohner wandte er sich ab und verschwand geräuschlos in den Tiefen des Waldes. Für 3 Tage irrte er rastlos durch das dichte Unterholz, jeden Schritt von der Angst getrieben, seine Verfolger könnten ihm dicht auf den Fersen sein. Der Wald wurde immer unwegsamer, doch er zwang sich weiter, während die Kälte der Nächte und die Hitze des Tages ihm zusetzten. Sein Körper war ausgelaugt, seine Gedanken vernebelt und die Spuren seines Weges waren längst verwischt. Am 3. Tag schließlich versagten seine Kräfte. Er brach in einem versteckten Tal zusammen, überwältigt von der Erschöpfung und dem Hunger, der an seinen Knochen nagte. Die Welt um ihn herum verschwamm und im Delirium hatte er eine seltsame Vision. Eine Erscheinung, leuchtend und mächtig, stand vor ihm und sprach zu ihm in einer Sprache, die er nicht verstand, aber dennoch tief in seinem Herzen fühlte. Sie zeigte auf die Erde unter ihm und bedeutete ihm, dass dies der Ort sei, an dem er bleiben sollte. Ein Ort, an dem er überleben könnte, wenn er es nur wagen würde, ihm zu vertrauen. Der Dieb beschloss, an dem Ort zu bleiben, den er als Zuflucht gefunden hatte. Zuerst baute er eine einfache Hütte, notdürftig aus Holz und Lehmresten, die er im umliegenden Wald fand. Es war keine prunkvolle Behausung, aber sie bot ihm Schutz vor Wind und Wetter und half ihm, sich in dieser verlassenen Gegend zu verstecken. Sein Leben wurde von nun an zu einem Überlebenskampf. Er jagte Tiere, sammelte Beeren und Pilze und ernährte sich von dem, was der Wald ihm bot. Der einst stolze Dieb, der es gewagt hatte, die königliche Schatzkammer zu plündern, war nun auf die einfachsten Mittel des Lebens angewiesen. Die Schätze, die er dem König entwendet hatte, konnte er nicht einfach bei sich behalten. Es wäre zu riskant gewesen, mit so wertvollen Objekten umherzuwandern. Also beschloss er, sie an einem sicheren Ort zu verstecken. Unter einigen losen Wurzeln im Erdreich grub er ein Loch und verbarg die Beute bis auf 2 kostbare Ringe, die er für seine nächsten Pläne behielt. Trotz seiner neuen Einsamkeit wusste der Dieb, dass er mehr benötigte, um langfristig in diesem Wald zu überleben. Werkzeuge, Materialien und vielleicht sogar ein wenig Vieh wären von großem Nutzen. Also begab er sich noch ein letztes Mal auf eine gefährliche Reise nach Skobozen. Dort, in den Schatten des Dorfes, fand er 2 Männer, die er überreden konnte, ihm bei seinem Vorhaben zu helfen. Er kaufte ihnen einige Werkzeuge ab, eine Ziege, die ihm Milch liefern sollte, und bot ihnen als Bezahlung die 2 königlichen Ringe an. Der Dieb wusste, dass das Misstrauen der Dorfbewohner und die Neugierde über seine Aktivitäten gefährlich sein konnten. Deshalb streute er ein schauriges Gerücht in Skobozen. Der Wald sei verflucht, sagte er zu den Männern, die ihm halfen. Dort lauerten lebende Tote, die ihre Opfer jagen und ihnen die Haut von den Knochen reißen würden. Keiner, der den Wald betrete, komme jemals zurück. Diese Geschichte sollte ihn schützen, indem sie die Menschen fernhielt. Bevor die 2 Männer ihm in den Wald folgten, gaben sie die kostbaren Ringe beim Dorfältesten ab. Dieser erkannte sofort den wahren Wert der Schmuckstücke und verstand, woher sie stammten. Er beschloss jedoch, niemanden davon zu erzählen und die Ringe an einem sicheren Ort zu verwahren, während die Bewohner von Skobozen ahnungslos blieben. Mit der Beute, den neuen Werkzeugen und der Ziege machten sich der Dieb und die Männer auf den Weg zurück in den Wald, um seine Hütte weiter auszubauen. Die 3 Männer machten sich im Wald heimisch und begannen, die primitive Hütte zu erweitern. Sie bauten kleinere Holzhütten daneben und legten sogar einen Teich an, da sich das Regenwasser dort besonders staute. Im Laufe der Zeit wurden die 3 zu einer eingeschworenen Gemeinschaft. Der Dieb, inzwischen alt und schwach, spürte, dass seine Zeit zu Ende ging. Kurz vor seinem Tod vertraute er sich seinen 2 Kameraden an und gestand, dass er ein anderes Leben hätte führen wollen. Doch aus Angst, entdeckt zu werden, hatte er sich nie getraut, den Schatz des Königs zu Geld zu machen. In dieser letzten Stunde offenbarte er ihnen das Versteck seines Schatzes, derselben Beute, die sein Leben bestimmt und ihm zugleich so viel Unglück gebracht hatte. Nach diesem Geständnis schlief er ein, für immer. Die 2 Männer erkannten, dass der Schatz offenbar verflucht oder mit einem Zauber belegt war. Um ihn aus der Welt zu schaffen, gruben sie in jener Nacht ein tiefes Loch und begruben den Dieb gemeinsam mit dem Schatz. Auf diese Weise hofften sie, dass beides für immer vereint und im Jenseits Frieden finden würde. Sie wählten als Ruhestätte einen abgelegenen Ort nahe dem Teich, den sie einst angelegt hatten. Nach dem Begräbnis verließen die Männer den Wald und kehrten nach über einer Dekade nach Skobozen zurück. Bei ihrer Ankunft stellten sie fest, dass sich das Dorf stark verändert hatte. Es war gewachsen, eine kleine Kirche war hinzugekommen und die einfachen Lehmhütten waren zu Steinhäusern geworden. Auf einem Hügel drehte sich sogar eine kleine Mühle. Die beiden Männer, die bei ihrer Rückkehr freudig empfangen wurden, erfuhren, dass der Dorfälteste die königlichen Ringe dem König zurückgebracht hatte, allerdings erst nach 2 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt war der König bereits alt und vergesslich geworden, und so belohnte er das Dorf großzügig mit Versprechungen, die das Wachstum von Skobozen beschleunigten. Die beiden Männer lebten noch einige Jahre in Skobozen, doch sie verrieten nie, wo sie sich all die Jahre aufgehalten hatten. Das Gerücht vom verfluchten Wald hielt sich noch viele Jahre, bevor es allmählich in Vergessenheit geriet, ebenso wie die Geschichte des Diebes und seines vergrabenen Schatzes. Im Jahr 1866, zur Zeit des Preußisch-Österreichischen Krieges, befand sich Sachsen in einer schweren Krise. Nicht nur der Krieg, sondern auch eine erneute Choleraepidemie brach in ganz Europa aus. Zobes, ein kleiner Ort im heutigen Vogtland, war nicht verschont geblieben. Die engen Straßen der Stadt, schlechte hygienische Bedingungen und die Anwesenheit von durchziehenden Soldaten trugen dazu bei, dass sich die Krankheit schnell verbreitete. In den Köpfen der Menschen herrschte Angst und Verzweiflung. Viele suchten nach einem Ausweg weit weg von den Seuchenherden der Städte. Unter diesen Menschen war Karl, ein wohlhabender, aber unbeliebter Kaufmann aus Zobes, der vor allem als Hypochonder bekannt war. Karl der Kahle, wie er oft genannt wurde, war ein Mann, der schon immer eine panische Angst vor Krankheiten hatte. Die bloße Vorstellung, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, erfüllte ihn mit Abscheu. Die Epidemie in der Stadt ließ seine Paranoia ins Unermessliche steigen. Er fühlte sich verfolgt, als wäre die Krankheit ihm selbst auf dem Fersen. Doch Karl war nicht dumm. Er wusste, dass er sich in Sicherheit bringen musste, fernab der verseuchten Stadt. Eines Abends hörte er von einer alten Legende. Es hieß, tief im Wald von Zobes gäbe es eine verlassene Hütte, die einst von Männern gebaut worden war, die aus ähnlichen Gründen wie er die Isolation gesucht hatten. Angeblich war diese Hütte mit einem Schatz verbunden, ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten. Für Karl war dieser Ort wie ein Lichtblick, der ihn von all seinen Ängsten befreien könnte. In seinem Kopf formte sich der Plan, Zobes für immer zu verlassen und sich an diesem geheimnisvollen Ort niederzulassen. Karl, der kaum noch Vertrauen in die Menschheit hatte, verkaufte kurzerhand all sein Hab und Gut, packte seine Habseligkeiten und machte sich mit einigen Getreuen, ein paar wenigen, die er sich als Helfer gekauft hatte, auf den Weg, um den sagenumwobenen Ort zu finden. Tagelang irrten sie durch den dichten Wald, immer tiefer ins Ungewisse. Karl, getrieben von der Angst und dem Wunsch nach Sicherheit, spürte, dass er nah dran war. Eines Tages, nach einer langen Wanderung durch unwegsames Gelände, standen sie schließlich vor den verfallenen Ruinen einer alten Hütte. Das Dach war längst eingestürzt, die Wände von Moos überwuchert, doch in Karls Augen war dieser Ort alles, was er suchte. Abgeschiedenheit, Sicherheit und eine neue Möglichkeit zu leben, fernab von Krankheiten, Menschenmengen und der ständigen Angst vor dem Tod. Karl blickte zufrieden auf die Ruinen, während seine Getreuen schweigend neben ihm standen. In diesem Moment spürte er eine seltsame Erleichterung, als hätte das Schicksal ihn endlich an den richtigen Ort geführt. Doch ahnte er nicht, dass dieser Ort, der ihm so friedlich erschien, seine eigenen dunklen Geheimnisse hütete und dass er vielleicht mehr gefunden hatte, als er gesucht hatte. Nachdem Karl der Kahle die Ruinen gefunden hatte, beschloss er, dort das größte Haus zu errichten, das er sich leisten konnte. Mit all seinem verbleibenden Geld beauftragte er seine Begleiter, ein stattliches Gebäude zu bauen. Neben dem Hauptgebäude ließ er einen Schuppen mit einer Werkstatt und einen kleinen Stall errichten, in der Hoffnung, dass seine Familie und Freunde eines Tages in den Wald ziehen und sich ihm dort anschließen würden. Karl, der die Flucht vor der Cholera als Rettung ansah, verfiel jedoch immer mehr in seine eigenen Ängste und Paranoia. Nach der Fertigstellung des Hauses verschlechterte sich sein Zustand rapide. Er mied menschlichen Kontakt völlig und kommunizierte mit den letzten verbliebenen Arbeitern nur noch schriftlich. Bald, nachdem all sein Vermögen aufgebraucht war, verließen sie ihn und ließen ihn einsam zurück. In seiner Isolation wandte sich Karl immer stärker dem Aberglauben zu. Er pflanzte Hagebuttenbüsche rund um das Anwesen, da er überzeugt war, dass Hagebuttentee heilende und magische Kräfte besitze, die ihn vor Krankheiten schützen könnten. Im Wahn, der Königsschatz könne sich unter dem Teich verbergen, ließ er den Teich vollständig trockenlegen und begann, den Grund zu erweitern, in der Hoffnung, die kostbaren Reichtümer zu finden. Doch der Schatz blieb verborgen und Karls verzweifelte Suche endete ohne Erfolg. Mit der Zeit begann Karl sogar, seine Kleidung abzulegen und nur noch nackt umherzuwandern, da er überzeugt war, dass Krankheitserreger sich in seinen Kleidern versteckten. Er vertraute nichts und niemanden mehr, nicht einmal seiner eigenen Kleidung. Er gab schließlich auf und lebte die letzten Tage seines Lebens nur noch von Beeren, Pilzen und Hagebutten. Seine Gedanken und seine Gesundheit verfielen zunehmend, bis er eines Tages spurlos verschwand. 3 Jahre nach dem Ende der Cholera-Epidemie, als man das Anwesen wieder betrat, fanden die Menschen das Haus leer vor. Von Karl war keine Spur mehr zu entdecken und das Gebäude blieb verlassen, nur noch ein stiller Zeuge seiner Geschichte und seines Scheiterns. Vielen Dank fürs Dabeisein und Lauschen. Mögen die Eindrücke des Prologs noch lange in unseren Gedanken nachhallen und uns stets vor unsinnigen Überlegungen und Taten schützen und uns wissen lassen, wo wir etwas verstecken. Ich freue mich über eure Anregungen und Vorschläge darüber, wie es in der Kommune weitergehen könnte. Schreibt diese gerne in die Kommentare. Und bis dahin, Mädel off!
Mädel off, ah, Mädel off, ooh. Mädel off, ah, Mädel off, Mädel off, ah, Mädel off, ooh. Mädel off.